Guten Morgen. Heute darf ich wieder mal hier sein. Ich war schon einige Mal hier, aber gepredigt habe ich hier noch nie. Die letzten Male habe ich immer Bilder von der Schule gezeigt. Erich hat das schon gesagt. Ich habe in Zürich vorher unterrichtet, habe Bilder von der Schule gezeigt. Und heute Morgen, als ich ausgestiegen bin, habe ich gerade noch ein paar Bilder nach Rheinach geschickt von dieser Woche, damit sie die zeigen können, und habe gedacht, schade, eigentlich hätte ich ein paar Bilder von Rheinach diesmal mitnehmen können. Ich werde mich ein bisschen anders vorstellen, weil wenn jemand bei uns predigt, der nicht ein Prediger ist, frage ich mich immer, warum predigt diese Person? Was bringt sie dazu zu predigen? Und vielleicht gibt es hier auch Leute, die sich fragen, warum predigt heute sie mehr? Es gibt vielleicht mehrere Gründe. Ein Grund davon ist, dass ich selber Missionarin werden wollte. Und ich habe gedacht, da ist Lehrerin ein guter Beruf. Bin Lehrerin geworden. Und nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen habe, war ich 2 Jahre in den Philippinen und habe dort unterrichtet. Es war einfach so, dass ich auch jeden Monat einmal predigen musste. Das war ein Sabbat, war ich verantwortlich für das ganze Sabbatprogramm. Und wenn ich nicht jemanden gefunden habe, der predigt, dann habe ich eben selber gepredigt. Und manchmal habe ich jemanden gefunden, ist aber nicht so einfach irgendwo in so einem Dorf. Ich habe aber angefangen, gerne zu predigen. Und als ich zurückgekommen bin in die Schweiz, habe ich mir gedacht, warum hier nicht auch predigen? Wenn das dort gilt, gilt das auch hier. Und ich mache es gern ab und zu, nicht einmal jeden Monat, das wäre mir hier zu viel. Aber ja, ich freue mich, darf ich heute ein paar Gedanken mit euch teilen, die mich dieses Jahr beschäftigt haben. Und zwar hat es angefangen im Januar. Am 18. Januar waren Matthias und ich friedlich spazieren und schlitteln. Aus diesem friedlichen Schlittelausflug wurde ein nicht so schöner Unfall. Ich musste ins Spital und kurz darauf operiert werden, weil ich mir einen Wirbel gebrochen habe beim Schlitteln. Ich wurde operiert, nach einer Woche durfte ich wieder nach Hause, musste mich aber noch länger erholen. Und mit nach Hause im Krankenhaus habe ich so ein Zettel, ein Dokument bekommen mit meiner Diagnose. Also ich habe gedacht, es ist eine Diagnose, aber als ich es angeschaut habe, waren es 2 Hauptdiagnosen. Das erste war mir klar, meine Fraktur. Und das zweite, was da drauf war, war Anämie, also Blutarmut, zu wenig Eisen vor allem im Blut. Und das war nichts Neues für mich, das kannte ich schon, dass ich immer mal zu wenig Eisen habe, aber ja, halt wieder. Ich habe diesen Zettel mitgenommen, mit nach Hause, und ich hätte ihn meinem Hausarzt abgeben sollen, aber weil wir kürzlich umgezogen waren, hatte ich noch keinen Hausarzt, und der Hausarzt, zu dem ich wollte, der war gerade in den Ferien, und sowieso gehe ich nicht gerne zum Arzt. Und so habe ich mich einfach mal um meine erste Diagnose gekümmert. Nach ein paar Tagen ist mein Schwager zu Besuch gekommen, der auch Arzt ist, und hat ein neues Pflaster drauf gemacht. Die Wunde sah super aus. Ein paar Tage später, nach 2 Wochen, mussten die Klammern raus. Mein Schwiegervater ist auch Arzt, hat die Klammern rausgenommen. Alles wunderbar. Aber nach 2 Wochen ging es zwar dieser Wunde gut, aber mir überhaupt nicht. Ich lag im Bett und ich war so schwach, ich hätte schon aufstehen dürfen, aber ich lag wirklich nur die ganze Zeit im Bett und fühlte mich so elend. Und an einem Tag, als ich am Morgen mich mühsam aufgerafft hatte und aufgestanden war, ist es mir wie Schuppen vor den Augen runtergefallen. Ich habe mir gedacht, ich bin so blöd. Ich kümmere mich nur um die erste Diagnose und um die zweite. Wenn ich schon sonst manchmal zu wenig Eisen habe, wie soll das nach einer Operation besser sein? Und ich habe mich schleunigst darum bemüht, mehr Eisen zu bekommen, und es ist mir auch schnell viel besser gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, ist es nicht mit Gott oft ähnlich? Hat er vielleicht manchmal auch andere Diagnosen für uns? Oder mehrere Diagnosen für uns? Als wir? Er ist unser Arzt und das sagt die Bibel immer wieder. Und er möchte uns heilen. Die Frage ist, brauchen wir das? Bist du gesund? Oder brauchst du einen Arzt? Ich meine jetzt nicht dein Blut oder deine Knochen. Lass uns anschauen, was ich meine. Und wir wollen in die Bibel eintauchen, und zwar in Lukas 5. Das Evangelium von Lukas, Kapitel 5. Ich finde es spannend, wie Lukas dieses Evangelium schreibt und dieses Kapitel anordnet. Am Anfang von dem Kapitel, die erste Geschichte, da geht es darum, um die Berufung der Jünger. Jesus heilt danach einen Aussätzigen und einen Gelähmten. Und diese Geschichte von dem Gelähmten möchte ich lesen mit euch. Ich habe auch Bilder mitgebracht für die Kinder, die mitschauen wollen, oder die Erwachsenen, die auch gerne mitschauen und nicht nur mithören. Die Geschichte vom Gelähmten im Lukas Kapitel 5. Ich lese ab Vers 17. Eines Tages, als er lehrte, saßen auch Pharisäer und Gesetzeslehrer da, die aus allen Ortschaften Galiläas und Judas und aus Jerusalem gekommen waren. Und die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, sodass er Heilungen vollbrachte. Da brachten Männer auf einem Tragebett einen Mann, der gelähmt war, und suchten, ihn in das Haus hineinzubringen und vor Jesus zu legen. Weil sie aber wegen der Volksmenge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn samt dem Tragebett durch die Ziegel hinunter, mitten unter die Leute, vor Jesus hinab. Als dieser ihren Glauben sah, sagte er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Da begannen die Schriftgelehrten und Pharisäer, sich Gedanken darüber zu machen und sagten: Wer ist dieser? Er spricht ja Gotteslästerungen aus. Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Weil nun Jesus ihre Gedanken durchschaute, redete er sie mit den Worten an: Was denkt ihr da in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, hierauf sagte er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf dich und geh heim in dein Haus. Da stand er augenblicklich vor ihren Augen auf, nahm das Tragbett, auf dem er gelegen hatte, und ging gottpreisend heim in sein Haus. Da gerieten alle außer sich vor Erstaunen. Sie priesen Gott und sagten voller Ehrfurcht: Unglaubliches haben wir heute gesehen. Ich finde das so spannend. Sie bringen einen Gelähmten zu Gott, und im Vers 20, was sagt er? Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Gibt Jesus hier die falsche Diagnose? Oder eben gerade die richtige Diagnose? Liest er einfach ihre Gedanken, weil sie vielleicht die falsche Diagnose gegeben haben? Oder die richtige? Jedenfalls der Gelähmte, er freut sich, er steht auf, geht nach Hause, für ihn ist alles gut. Für die Schriftgelehrten und die Pharisäer nicht. Sie sehen hier drin eine Lästerung, sie stören sich daran. Und Jesus findet das super in Vers 23. Er sagt nicht, ihr denkt falsch oder so, sondern er bestätigt es. Er sagt, ja, das, was ich getan habe, ist wirklich göttlich. Wenn ich heilen kann, dann kann ich auch Sünden vergeben. Es ist sowieso das Gleiche. Und dann geht es mit diesem Sündenthema gleich weiter. Es kommt die Berufung von Levi. Jesus geht hin, beruft einen Zöllner, einen Sünder. Dieser gibt ein Fest mit ihm und die Leute schönen sich daran, warum er sich mit Sündern aufhält. Und dann geht es im Kapitel noch um Fasten, um neuen und alten Wein. Lass uns die Verse 27 bis 32 auch noch lesen in diesem Kapitel, wo es darum geht, wie Jesus über diese Begebenheit von Levi. Gerade anschließend nach der ersten Begebenheit, so scheint es hier, steht hierauf, ging er aus dem Haus hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Da verließ jener alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Gastmahl in seinem Haus zu. Und eine große Schar von Zöllnern und anderen Leute war da, die mit ihm zu Tisch saßen. Da murrten die Pharisäer und die zu ihm gehörenden Schriftgelehrten gegen seine Jünger und sagten, warum isst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und dann kommt der wichtige Vers für meine Predigt heute. Jesus antwortete ihnen mit den Worten, die Gesunden haben keinen Arzt nötig, wohl aber die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße. Die Aufgabe von Jesus ist anders als gedacht. Er ist gekommen, um Kranken zu helfen. Für die, die ihn brauchen, für Menschen mit Diagnosen oder vielleicht noch nicht einmal ihrer Diagnose. Irgendwie scheint es ein bisschen traurig, dass er sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen. Warum nicht für die Gerechten? Natürlich, weil sie ihn nicht brauchen. Aber wer sind diese Gerechten? Und wer sind die Sünder? Ich habe in einer Bibelstunde über Johannes 8, noch nicht so lange, haben wir über diese Ehebrecherin geredet. Vielleicht kommt euch die Geschichte bekannt vor, falls nicht, lest sie mal nach in Johannes 8. Dort bringen sie eine Sünderin, eine Ehebrecherin, wird es beschrieben, zu Jesus und sagen, sie muss gesteinigt werden. Und Jesus sagt, ja, wer gerecht ist, und hier haben wir die Gerechten, ohne Sünde. Er sagt, wer ohne Sünde ist, der wirft den ersten Stein. Also wer gerecht ist, ohne Sünde. Der darf urteilen. Und spannenderweise gehen dort alle weg. Und irgendwie zeigt diese Situation, stimmt. Wer ist gerecht, wer ist ohne Sünde? Der Einzige, der dort bleibt, ist Jesus. Also geht es uns vielleicht alle an. Lass uns zurück ins Alte Testament gehen und dort einen Text lesen, der mich immer wieder beschäftigt. Jesaja 58. Denn Diagnosen gibt es schon im Alten Testament. Und in Jesaja 58 finden wir so eine. Ja, das war schon Jesaja. Ja. Wir fangen an, in Vers 2 zu lesen. Zwar befragen sie mich Tag und für Tag und tragen Verlangen nach der Kenntnis meiner Wege. Als wären sie ein Volk, das Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat, so fordern sie Gerichte der Gerechtigkeit von mir, begehren die Nähe Gottes. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Bedenkt wohl. An dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und drängt alle eure Arbeiter. Irgendwie ist auch hier die Diagnose anders als gedacht. Das Volk möchte Recht und Gerechtigkeit und sie schreien zu Gott und sagen, wir tun doch alles. Warum? Warum gibst du uns nicht Gerichte der Gerechtigkeit? Wir wollen deine Nähe, wir suchen deine Nähe. Sie haben auch eine Medizin dafür. Ihr Problem ist ihre Krankheit, sie wollen mehr Nähe von Gott und ihre Hilfe dafür ist, sie kasteien sich, sie fasten. Kennt ihr das? Kennt ihr das, dass ihr euch Gottes Nähe mehr wünscht? Dass ihr euch fragt, was ist das eigentlich das Problem? Ich suche doch Gott. Ich möchte Gottes Nähe mehr. Warum bin ich ihm nicht näher? Warum tut er nicht mehr für mich? Warum werden meine Gebete nicht erhört? Warum? Und ihr habt bestimmt Antworten gefunden für euch. Ich weiß nicht, was eure Antwort oder eure Reaktion darauf war. Sagt ihr vielleicht einfach, ja, Gott hält seine Versprechen nicht? Resignieren, Gott ist vielleicht doch nicht so gut? Gott die Schuld geben, wenn er uns nicht so nahe ist und uns nicht das gibt, was wir wollen? Oder uns selber helfen, frömmer sein, mehr beten, mehr Predigten hören, mehr in den Gottesdienst gehen, mehr fasten. Doch was sagt Gott hier zu seinem Volk? Lass uns die nächsten Verse lesen. Bedenkt wohl, nur zur Erregung von Streit und Zank fastet ihr. Und um mit gottloser Faust reinzuschlagen. Ihr fastet zurzeit nicht so, dass ihr eurem Schein Erhörung in der himmlischen Höhen verschaffen könntet. Sollte dergleichen etwa ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem ein Mensch seine Seele wirklich kasteit? Dass man den Kopf hängen lässt wie einen Binsenhalm und sich in Sackleinen und Asche bettet? Darfst du das ein Fasten nennen? Und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass man ungerechte Fesseln löst, dass man die Knoten des Joches sprengt, Unterdrückte in Freiheit setzt und jegliches Joch zerbricht? Nicht wahr? Wenn du dem Hungrigen dein Brot brichst und umherirrenden Elenden in dein Haus führst, wenn du einen Nackten siehst, ihn kleidest, und dich deinem Nächsten nicht entziehst, dann wird dein Licht wie das Morgenrot hervorbrechen und deine Heilung schnelle Fortschritte machen. Und vor dir wird deine Gerechtigkeit hergehen und die Herrlichkeit des Herrn deine Nachhut bilden. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir antworten und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du das Joch, das höhnische Finger ausstrecken und das unheilvolle Reden aus deiner Mitte wegschaffst und dem Hungrigen dein Herz darreichst und die niedergedrückte Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wieder helle Mittag werden und der Herr wird dich alle Zeit leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine kräftig machen, so dass du einem wohlbewässerten Garten gleichst und einer Wasserquelle, deren Gewässer nicht trügen. Gott verlangt selten religiöse Rituale. Doch hier sagt er, Heilung finden wir dadurch, dass wir uns für Gerechtigkeit einsetzen. Und irgendwie in diesem Vers zeigt Gott sein Herz ein bisschen. Er zeigt sein ureigener Charakter und sagt, schau, ich will nicht das, ich will nicht fasten, ich will nicht alles Mögliche, ich will Gerechtigkeit. Ich will, dass es meinen Kindern gut geht. Ich will, dass die ich befreit habe, andere befreien. Ich will die ich liebe, dass sie andere lieben. Er will Gerechtigkeit. Und das zieht sich immer wieder durch die Bibel durch. Als ich im Bett lag und gewartet habe, bis meine Knochen zusammenwachsen und meine Blutkörperchen sich wieder vermehren, habe ich den Prophet Amos studiert. Und ich habe den vorher noch nie so studiert. Und der Prophet Amos ist wirklich ein spannender Prophet. Der Prophet Amos, ganz am Anfang schon, steht in Amos 1, Vers 2, der Herr wird aus Zion brüllen und seine Stimme aus Jerusalem hören lassen, dass die Auen der Hirten vertrocknen werden und der Karmel oben verdorren wird. Und das kommt immer wieder im Buch Amos. Gott brüllt wie ein Löwe. Stell dir das einmal vor. Ich weiß nicht, für uns sind Löwen vielleicht nicht so gefährlich, woanders vielleicht mehr, aber wie ein Löwe brüllt, das ist so mächtig, so markerschütternd. Und warum brüllt er? Später im Amos beschreibt er das und sagt, weil ihr so ungerecht einander behaltet. Ich räche die Völker, die euch ungerecht behandeln, aber ich muss auch bei euch eingreifen, weil ihr seid so unfair. Ein Beispiel dafür ist in Amos 2, Vers 6 bis 8, wo er das beschreibt, was sie machen. Er sagt, schaut, ich halte diese Ungerechtigkeit nicht aus. In Amos 2, Vers 6 bis 8, sagt er, so hat der Herr gesprochen, wegen der 3, ja 4 Freveltaten Israels mache ich es nicht rückgängig, weil sie den Gerechten für Geld und den Armen um eines Paar Schuhe verkaufen. Sie, die danach lechzen, den Erdenstaub auf den Köpfen der Geringen zu sehen und die Elenden vom Weg trennen. Vater und Sohn gehen zu derselben Hure, um meinen heiligen Namen zu entweihen. Auf Gewändern, die sie zu Pfand genommen haben, strecken sie sich aus neben jedem Altar und trinken den Wein, der von Strafrichtern vor ihnen her vernichtet. Ja, von Strafgeldern herrührt im Haus ihres Gottes. Und Gott sagt, ich halte das nicht mehr aus. Ich möchte Gerechtigkeit. Kennt ihr das Gefühl? Manchmal passiert mir das, wenn ich vor den Kindern stehe, wenn ich unterrichte im Klassenzimmer und ich sehe, wie ein Kind ein anderes ungerecht behandelt. Und zwar wirklich einfach so unfair. Einfach mal extra gemein ist. Das macht mich so wütend. Ich koche innerlich. Ich könnte wie ein Löwe brüllen. Manchmal muss ich mich wirklich, es gibt es nicht so oft, dass das so vorkommt, aber ich kenne die Situation, wo ich Gott bitten musste, nicht wie ein Löwe zu reagieren, weil mich die Ungerechtigkeit so wütend macht. Und ich glaube, so geht es hier Gott und er brüllt und sagt, seid fair zueinander, seid freundlich, lebt Gerechtigkeit. Ich habe euch befreit, ich gebe euch alles. Wie geht ihr miteinander um? Und es geht hier nicht um diese Gerechtigkeit. Das kennen wir schon auch, wenn wir wütend werden, weil wir unfair behandelt werden. Das kennen wir nur allzu gut. Sondern um diese, es ist unfair anderen gegenüber. Für Gott ist das noch viel schlimmer als für uns, glaube ich. Und dann gibt er uns in Jesaja, was wir vorhin gelesen haben, diese Liste, wie sie doch einander behandeln sollen. Er sagt, lass los, die du mit Unrecht behandelt hast. Und er zählt das auf, das ist wirklich genau so, steht es in der Bibel. Reiß jedes Joch weg, brich dem Hungrigen dein Brot. Seid für die Obdachlosen krank, für die Kranken, für die Nackten. Unterjoche niemanden, zeige nicht mit dem Finger, rede nicht über andere. Und dann ist diese Liste da und dann stehen wir da. Und dann meint die Liste das sicher einerseits wörtlich, ist das für uns geschrieben. Und gleichzeitig finde ich so spannend, wie das durchs Neue Testament aufgegriffen wird. Weil Jesus kommt und er erfüllt genau all das. Ihm sind die Armen wichtig. Er kümmert sich um die Ausgestoßenen, auf die, die mit dem Finger gezeigt wird. Er bricht das Joch und er sagt das selber. Und ich glaube, das war ein ganz besonderer Moment. Ich weiß nicht, wie lange sich Jesus auf den Moment gefreut hat oder sich gefürchtet hat vor diesem Moment. Ob er gespannt war, wie werden sie reagieren. Als er ihnen das gesagt hat. Und zwar, das war der Text, den wir am Anfang gehört haben, in der Textlesung, in Lukas 4, Vers 18. In Lukas 4, Vers 18, da geht Jesus, ich glaube, das erste Mal, wo er sich wirklich hinstellt und predigt. Und ihr habt vorhin die Textlesung gehört und Erich hat das vorgelesen, weil ich es ihm gebeten habe darum. Aber es war ganz anders, als Jesus das vorgelesen hat. Er ist in die Synagoge gekommen, er hat sich nach vorne gestellt und er hat diesen Text vorgelesen, um den Menschen zu zeigen, schaut, das bin ich. Das war für ihn, glaube ich, ein sehr besonderer Moment. Und er hat sich gefragt, wie werden alle Leute reagieren? Und er hat gelesen, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkünden, das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Und es scheint, als würde Jesus dorthin stehen und sagen, ich bin gekommen, nicht als euer König, nicht als euer Retter, nicht als euer Held, nicht in dem Sinn, wie ihr denkt. Ich bin so gekommen, um euch zu befreien. Die, die es brauchen, die, die einen Arzt brauchen, nicht für die Gerechten. Ich bin die Erfüllung dieser Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit, die Jesaja den Menschen sagt, das sollt ihr doch sein. Und es ist genau 2, 3 Kapitel später, steht dieser Vers in Jesaja. Sie sagt, schau, genau das bin ich. Ich bin gekommen für die mit zerbrochenem Herzen, die Gefangenen und die Blinden. Ist er für dich gekommen? Du arm oder reich? Bist du gerecht? Oder brauchst du Gottes Gerechtigkeit? Falls du gerecht bist, warum? Kommt darauf an, wie wir Gerechtigkeit verstehen. Wir können sagen, ja, ich bin gerecht durch Jesus und das ist das, was er sagen möchte. Wenn wir sagen, ja, ich bin gerecht, selbstgerecht, ich habe ja nichts falsch gemacht, dann ist vielleicht Amos 5 für uns. Und in Amos 5 zählt er noch einmal das alles auf, wie wir einander unfair behandeln, andere unterdrücken. Und dann kommt aber Vers 24 und der ist so schön. Er sagt, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Ich möchte Gerechtigkeit bringen. Und wieder wie Wasser, genauso wie im Jesaja. Und wieder können wir uns fragen, wie mache ich das? Einfach indem ich frömmer bin? Eben nicht. Das ist die falsche Diagnose, die wir uns so oft stellen. Vielleicht mehr beten, vielleicht mehr dies, vielleicht mehr jene. Vielleicht ist es gut, aber es ist nicht die Diagnose, die Gott für uns hat. Gott sagt einfach eins, wir brauchen mehr Gerechtigkeit. Nicht indem wir uns mehr anstrengen, sondern indem wir zugeben, dass wir zu diesen Sünden gehören. Zu sagen, ja, ich bin ungerecht. Und ja, ich habe das heute falsch gemacht. Und ja, ich war unfair zu meinem Arbeitskollegen. Und ja, ich habe mit dem Finger auf die anderen Leute in der Gemeinde gezeigt. Und auf meinen Nachbar. Ich habe schlecht geredet über meine Familienmitglieder. Ich bin nicht gerecht. Ich kann es nicht sein. Nie. Es gibt nur einen, der gerecht ist. Das sagt Jesus zu dem Jüngling, den ihn fragt, wer ist gut? Es gibt nur einen, der gut ist. Es gibt nur einen, der gerecht ist, Gott allein. Und wenn wir zugeben, dass wir krank sind, hilflos, unser Blut nicht gut genug ist, kann nur Jesus uns gerecht machen. Wir können nur Danke sagen und es annehmen. Zum Schluss können wir das bei Paulus lesen. Er fasst das so schön zusammen in Römer 3, Vers 22 bis 26 redet Paulus genau davon und sagt, ich aber rede von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder unter Mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Denn seine Gerechtigkeit, den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne, in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist, aus dem Glauben an Jesu. Wir sind arm. Jesus in uns ist reich. Wir sind ungerecht aus uns, doch Jesus in uns ist gerecht. Und da wir alle stehen irgendwo in diesem Prozess zwischen gebrochen und geheilten Herzen, zwischen gefangen und von Jesus befreit, zwischen blind und erkennen. Wir wollen Heilung, Erkenntnis und Freiheit und sehen uns danach. Suchst du deine eigene Diagnose, wie du das bekommst? Oder hörst du auf Gott, was er sagt? Versuchst du selber gerecht zu sein? Ich glaube schon. Wir alle tun das immer wieder. Da und dort. Frag Gott, wo er seine Gerechtigkeit dir noch nicht schenken konnte. Wahrscheinlich dort, wo du versuchst, selbst gerecht zu leben. Frage Gott, wie er durch dich heute, morgen, die nächste Woche Gerechtigkeit schaffen möchte. Für dich und um dich. Welche Diagnose hat Gott für dich heute? Und welche Entscheidung triffst du heute?